ETC, Podcast für kreatives Schreibhandwerk mit Manuela Sonntag und Christine Schumann.
So, dann herzlich willkommen zur heutigen Folge ETC. Ich bin mir noch unsicher, wie wir diese Folge nennen. In unserem Dokument steht kognitive Verzerrungen und Mindfucks. Ja. Ich weiß nicht, ob Google uns das durchgehen lässt. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus.
Also ich werde es auf jeden Fall, auf unser Coverbildchen, da wird Mindfucks draufstehen, weil ich glaube, kognitive Verzerrungen klingt ja so abgehoben. Aber Mindfucks, da weiß jeder, was gemeint ist.
Ja, also nur für den Fall, dass das doch nicht der Fall sein sollte. Wir haben, oder hm? Tina hat, weil ich habe nicht, ich habe daran nichts beigetragen, ich tue nur so. Eine lange Liste von Dingen zusammengetragen, die unser Denken verzerren. Genau. Also sowohl das Denken des Autoren-Ichs als auch ein eventuelles Charakter-Ich. Das schlägt dann so ein bisschen in die Kerbe. Jede Realität ist irgendwie relativ und der eine Charakter sieht das so und der andere sieht das so und jeder ist irgendwie bis zu einem gewissen Grad ein unzuverlässiger Erzähler. Bla. Genau. Kommen wir gleich noch zu. Auf jeden Fall ist es eine sehr lange Liste von durchaus interessanten psychologischen Fachtermini, kann man so sagen.
Ja,
oder?
Ja, das sind schon Fachtermini. Und es sind halt auch wirklich Sachen. Ich war, als ich die Liste zusammengestellt habe, war ich so ein bisschen, eigentlich hätte ich das nicht sein sollen, aber war ich doch so ein bisschen überrascht, wie viel von diesen Biases eigentlich auch eine Rolle spielen, wenn wir arbeiten, also für uns selber, wie wir unsere Arbeit wahrnehmen und Kritik wahrnehmen und solche Sachen. Also auch wenn das jetzt so ein bisschen abgehoben klingt, es ist sehr, sehr praktisch hilfreich, kann es sein, diese Biases zu kennen, diese kognitiven Verzerrungen zu kennen und kann bei der Arbeit helfen. Genau.
Ja, wir haben das, also ich sage immer wir. Das passiert mir, also zu meiner Verteidigung, ich rede auch in meinen YouTube-Videos immer von wir. Ich weiß nicht warum. Es ist nicht der Plural des Majestatis. Ich möchte nicht damit andeuten, dass ich und meine Wenigkeit mehrere Personen sind.
Du bist einfach wissenschaftlich sehr akkurat, weil in irgendwelchen Versuchsanordnungen wird ja auch immer von wir gesprochen, selbst wenn das nur eine Person war, die dieses Paper schreibt. Und, ne?
Also. Das stimmt. Es klingt auch irgendwie gleich so, es klingt auch gleich so viel gravitätischer. Das klingt irgendwie nicht so, ich habe da, sondern wie. Anyway, diese Liste, die liebe Tine uns erstellt hat, an der ich keinerlei Anteil hatte, ist auf jeden Fall in mehrere Themengruppen unterteilt. Es wird halt so ein bisschen generell, dann reden wir so ein bisschen über Kritik annehmen und was einem da so passieren kann. Dann reden wir so ein bisschen über Charaktere und wie verzerrt deren Realitätswahrnehmung eventuell sein kann. Und dann haben wir noch so einen kleinen Unterpunkt zum Veröffentlichen auch. Das ist auf jeden Fall eine sehr lange Liste. Ja. Und weil das eine sehr lange Liste ist und wir uns inzwischen kennen, das ist tatsächlich ein berechtigtes Wir, weil wir gegenseitig und so, haben wir uns jetzt mal überlegt, wir gucken mal, wie es läuft. Eventuell wird diese Folge einen Teil 2 brauchen, wenn wir irgendwann feststellen, okay, wir haben jetzt die Hälfte abgehandelt und es ist irgendwie schon 3 Stunden später, dann werden wir euch das nicht antun. Nicht schon wieder. Die Jubiläumsfolge war schlimm genug. Dann werden wir das irgendwo an einer opportunen Stelle teilen und da beim nächsten Mal weitermachen. Aber schauen wir doch einfach erstmal, wie es läuft.
Genau.
Wir können ja mal mit den generellen Punkten anfangen und dann gucken wir mal, wie das so rollt. Ich werde mich bemühen, Dinge beizutragen. Vielleicht reicht es ja auch einfach schon, wenn ich ab und zu sage, ja, das denke ich auch. Oder, ja, so habe ich mich auch schon mal selber
Genau,
verarscht.
Also ich gehe davon aus, dass du zu jeder Sache irgendwie die eine oder andere Anekdote beizutragen hast. Genau, ja.
Ich lache ja gerne über mich selbst, das passt schon.
Jetzt muss ich hier gerade einen Textmarker einfügen. Hallo, mach, was ich dir sage. Okay, erledigt. Also, die generellen Sachen. Ich habe mal Planning Fallacy, das hatte ich zuerst ganz unten hingetan, aber dann jetzt aus aktuellem Anlass nochmal nach oben getan, weil Planning Fallacy, also der Planungsdenkfehler, bezieht sich darauf, dass man, wenn man Dinge plant, man dazu neigt, drastisch zu unterschätzen, wie lange eine einzelne Aufgabe dann tatsächlich brauchen wird. Ich hab
zum Beispiel das Aufnehmen einer Podcast-Folge.
Zum Beispiel das Aufnehmen einer Podcast-Folge oder das Erklären eines kognitiven Verzerrung oder auch das Schreiben eines Buches. Das war der ursprüngliche Grund, warum ich das drin hatte, weil so, man braucht lange für ein Buch, um ein Buch zu schreiben im Allgemeinen. Das ist eher selten, dass das schneller geht, als man gedacht hatte. Sondern im Allgemeinen dauert es länger, oder?
Ja, wobei inzwischen tatsächlich ich feststelle, dass ich jetzt immer so einfach an einem gewissen Katastrophismus geprägt bin. Aha. Und mir immer denke, das dauert bestimmt ewig und mich dann positiv überrasche, weil es dann doch nicht ganz so lange dauert. Das kommt, da kommen jetzt natürlich mehrere Sachen zusammen. Zum einen schreibe ich jetzt schon wieder relativ lange. Ne, haben wir schon öfter darüber gesprochen. Ich habe ja 10 Jahre überhaupt nicht geschrieben und bla bla bla. Aber ne, also inzwischen habe ich das Gefühl, bin ich wieder so in so einem ganz guten Trainingszustand. Dann gehen Sachen halt natürlich auch schneller, weil man sich nicht jedes Mal wieder fragen muss, wie mache ich das denn jetzt? Aha. Sondern weil man halt irgendwie so ein Muskelgedächtnis irgendwann sich anlegt. Ne? So, kenne ich alles schon. Und zum anderen, wie gesagt, weil ich halt tatsächlich irgendwie so oft die Erfahrung gemacht habe, dass Dinge einfach so unfassbar viel länger dauern, als ich dachte, ne, bin ich irgendwann ins gegenteilige Extrem übergeschwenkt und habe halt meine Planungen immer halt irgendwie 5-mal länger angelegt, als sie dann tatsächlich irgendwie, als ich dachte, sie zu brauchen, wenn das irgendwie Sinn macht.
Aber das ist auf jeden Fall dem Gegenteil vorzuziehen, würde ich sagen.
Ja, aber ne, es brauchte ja eine Weile, bis ich auch dahin gekommen bin. Also ich habe das durchaus öfter schon erlebt. Und weil ich das halt öfter erlebt habe und dann dadurch gestresst war, auch so Uni-Seminararbeiten schreiben und so, oh, ganz schrecklich, ganz, ganz furchtbar, bin ich irgendwann ins gegenteilige Extrem geschwenkt und habe halt immer gedacht, okay, du brauchst mit Sicherheit irgendwie 6 Wochen, um diese 20 Seiten zu schreiben. Und dann habe ich festgestellt, ach nee, das war jetzt eher so ein Wochenende, aber lief halt gerade ganz gut.
Ja.
Also das passiert manchmal auch, aber ich glaube, dass es manchmal anders läuft, hat doch irgendwie damit zu tun, dass das schon zutreffend ist.
Ja, ja.
Dass man vorher diese Erfahrung macht, dass alles länger dauert.
Naja, also ich kann null einschätzen, wie lange irgendwas braucht. Deshalb probiere ich es gar nicht mehr. Also das bisschen erlernte Hilflosigkeit, aber andererseits ist es ja auch so, dass keinen interessiert, wie lange ich dafür brauche. Ich habe keine Deadline. Ich schreibe, weil ich das möchte. Und wenn ich vorletztes Jahr um diese Zeit dachte, dass ich vielleicht im November fertig werde und im November vorletztes Jahr dachte, dass ich im Februar letztes Jahr fertig werde und jetzt ist es der Januar des Jahres danach und ich bin jetzt immer noch nicht fertig, so, und habe mir so gedacht, so, ja, okay, vielleicht, wenn du jetzt für jeden Schritt deiner Nachbearbeitung irgendwie 3 Monate einplanst, das ist ja eigentlich viel zu lang, um mir so zu überlegen, okay, ungefähr, wie lang werde ich vielleicht brauchen, aber das ist, keine Ahnung, ich weiß es nicht, planen ist sowieso völlig überbewertet.
Das kann ich bestätigen. Also wenn wir uns verabreden und du sagst, ich muss aber noch kurz, dann kann ich schon mal davon ausgehen, dass ich noch mindestens doppelt so lange mir irgendwas zu tun suchen muss, als du gesagt
Danke.
Hast. Ich wollte nur sagen, das ist offensichtlich richtig. Zeit ist schwer einzuschätzen.
Ja, nee, bei mir ist das ja sowieso so. Ich meine, es ist ja auch so, ich weiß, ich komme meistens zu spät und wie du dich erinnerst, als ich noch in Aachen gewohnt habe, wenn wir verabredet waren, wenn ich dann in den Bus gestiegen bin, habe ich dir noch eine SMS geschrieben, weil dann wusste ich dann tatsächlich, wie lange es ich noch brauche, bis ich bei dir bin.
Weil das an dem, ja, das ist, ja doch, der Bus braucht halt so lange.
Genau, und da ich denn...
Das, ja, aber ich meine, man hat ja irgendwann ein System, nach dem das funktioniert. Ne? Das ist halt auch so eine Sache. Irgendwann, wenn man das weiß, ne, dass es diese kognitive Verzerrung gibt und dass es vielleicht einfach so ist, dass man unterschätzt, wie lange man für Dinge braucht, dann ist das A entweder erstmal nicht mehr so schlimm und B kann man sich dann selbst und andere Leute irgendwie darauf vorbereiten, dass das
genau.
ist.
Finde ich sowieso höflicher, dass man, wenn man schon weiß, dass man zu spät kommt, dass man zumindest vorher Bescheid sagt. Und dass alle Leute Bescheid wissen, wenn Tine ja, sagt, sie kommt um halb, dann hast du da noch gut Zeit um halb.
Das ist die akademische Stunde. Nein, aber gerade so, was das Bücherschreiben angeht, wie gesagt, finde ich, ist halt so ein gewisses Maß an Katastrophismus ist tatsächlich für mich auch positiv, weil ich hasse es halt, mich selber zu stressen. Ich meine, ja, ich weiß, es gibt Leute, die nach festen Deadlines operieren und es gibt auch Leute, die unter Druck gut arbeiten. Das will ich alles gar nicht, das will ich einfach gar nicht minimieren. Wenn das für euch super funktioniert, dann macht das auf jeden Fall. Aber für mich funktioniert das null. Also von daher bin ich immer ganz froh, dass ich diese Erfahrung gemacht habe. Dinge dauern einfach sehr viel länger. Und dass ich jetzt eigentlich ganz gut darin bin, mir so viel Zeit einzuplanen, dass ich mich dann wieder positiv überraschen kann, weil es dann doch nicht so lange gedauert hat. Das ist halt einfach auch so, sich so ein bisschen selber zu kennen und so zu wissen, wie so die einzelnen Motivationsträger für einen selber funktionieren.
Genau, die Ela braucht nicht die Peitsche, die Ela hätte gerne kleine Sternchen.
Ja, kleine goldene Sternchen.
Kommen wir zum Confirmation Nächstes. Bias. Das ist der Bestätigungsfehler. Und es beinhaltet, dass man, wenn man bereits eine gefestigte Ansicht über irgendetwas hat oder eine Ansicht hat, von der man gerne möchte, dass sie zutreffend ist, weil einem das Gegenteil nicht so gefällt, dann neigt man sehr dazu, Informationen stärker wahrzunehmen, besser zu erinnern und als wichtiger anzusehen, die bestätigen, was man sowieso schon denkt. Und das kommt auf der einen Seite natürlich aus Denkfaulheit, weil festzustellen, oh, was ich da dachte, stimmt ja gar nicht. Und dann wenn das dann noch mit anderen Dingen zusammen sind, also nicht irgendwie so, weiß ich nicht, Spitzbergen liegt nicht da, wo ich dachte, dass es liegt. Jetzt gucke ich auf diese Landkarte und Spitzbergen ist ja ganz woanders. Das wird dich nicht in irgendwelche emotionalen Zustände werfen. Aber und wirst dann relativ leicht davon zu überzeugen sein, dass Spitzbergen da liegt, wo es tatsächlich liegt. Aber wenn es jetzt zum Beispiel um irgendwelche mit moralischem Wert belastete Sachen geht oder um politische Ansichten oder um auch das eigene Selbstbild oder das Bild, das man von anderen Menschen hat, die man zum Beispiel bewundert, dann steckt ja ganz viel emotionale Arbeit mit darin hinzugehen und von dieser Verbundenheit mit dieser Idee, die ja auch einen Teil der eigenen Identität ausmacht und die einen Teil einer vertrauten Welt ausmacht, davon zurückzutreten und das zu hinterfragen. Und das braucht halt einfach Übung und so. Und es ist aber, die meisten Leute haben da keinen Bock drauf. Und lassen sich dann ganz gerne in diesen Confirmation Bias halt reinfallen, weil es bedeutet, dass sie wissen sowieso schon alles, sie haben recht, sie sind genau richtig, so wie sie sind und das ist alles super, keine Arbeit nötig. Und das, finde ich, ist ein sehr wichtiger Bias, über den man sich bewusst sein sollte, dass man halt, beziehungsweise das ist was, dass Skeptiker üben, dass wenn du Informationen siehst, die scheinbar bestätigen, was du sowieso denkst, sei besonders kritisch, sei besonders skeptisch, geh da mit besonderer Aufmerksamkeit dran. Und ja, weil vielleicht fällst du dem Confirmation Bias anheim und lässt dich in einer Meinung bestätigen, die du zwar schon hast, die aber trotzdem irgendwie scheiße ist. Oder in einem Weltbild.
Finde ich auch gerade, was das Schreiben angeht, sehr interessant, weil ich so ein bisschen, also ich glaube, dass das hinter diesem Schreibtipp steht, den man ja öfter auch schon mal, also den ich zumindest öfter schon mal gehört habe, so dieses, jeder Charakter braucht halt irgendwie eine Lüge, an die er glaubt. Und ich halte das immer für, ich meine, ich weiß, was gemeint ist, ich finde es ein bisschen komisch formuliert und dass jeder braucht immer, ist ja sowieso immer so eine Sache, aber ich glaube, dass das damit gemeint ist, weil die meisten Menschen operieren nach irgendwelchen Confirmation Biases. Das ist, glaube ich, gar nicht zu verhindern. Ja. Und sowas in seine Geschichte einzubauen als etwas, das der Charakter so quasi überwinden oder zumindest hinterfragen muss, also so ein festgesetztes Ding in seinem Selbstbild oder in seinem Weltbild, an das der Charakter glaubt und das dann durch die Geschichte hinterfragt wird, ist halt schon auch ein interessanter Prozess. Und ist halt in vielen, also es ist halt in vielen Character Arcs einfach drin, egal ob sich die Autoren jetzt bewusst waren darüber, dass das halt irgendwie ist, der Charakter muss seinen Confirmation Bias hinterfragen oder einfach nur, der Charakter hatte dieses Selbstbild von sich als total starker Kämpfer und jetzt muss er halt irgendwie feststellen, so, okay, vielleicht ist das aber gar nicht, was diese Situation erfordert oder vielleicht ist es gar nicht so das, was ich eigentlich machen will oder vielleicht sind andere viel stärker als ich und was mache ich jetzt damit oder vielleicht irgendwie muss ich jetzt mich trotzdem mit anderen Mitteln zur Wehr setzen. Ne, gibt es ja aber ne, so dieses, ich glaube, dass es dahinter steht, so diese Lüge, an die der Charakter glaubt. Das ist halt, finde ich, also ich finde, der Charakter hat einen Confirmation Bias und die Geschichte könnte ihn darauf stoßen und ihn dazu zwingen, so einen Schritt zurückzumachen und seine Weltsicht oder seine Selbstsicht zu hinterfragen, ist, finde ich, die bessere Formulierung, weil es weniger missverständlich ist.
Ja, in deinem Beispiel ist auch so ein bisschen der Punkt, wo der Confirmation Bias zum fundamentalen Attributionsfehler da so ein bisschen darin übergeht, über den wir nachher auch noch sprechen werden. Und ein ganz klassisches Beispiel für den Confirmation Bias, auch falls das jetzt so aus unseren Erklärungen noch nicht so ganz klar geworden ist, ganz typisch, du hast irgendwie da so einen Rassisten da sitzen und dann kommt irgendwie was in den Nachrichten über irgendwelche Extremisten, die irgendwas in die Luft gejagt haben. Dann sagt er, ja, war typisch, ist ja ganz typisch, auf jeden Fall typisch. Und dann hört er aber irgendwie in den Nachrichten eine Story über Muslime, die irgendwie Gemeinschaftsoutreach machen, die total fortschrittlich sind und die cool sind und die einfach nur normale Leute sind und so. Und dann sagt er, ah ja, das sind aber nur so ein paar. Das sind so ein paar so Ausnahmen. Das ist ja, die bestätigen ja nicht, die Ausnahme bestätigt die Regel. So. Und dass das dann irgendwie abgetan wird, anstatt irgendwie, sich zu denken, so, vielleicht.
Ja, das sieht man ja auch mit weißem Extremismus ganz oft. Das sind halt verwirrte Einzeltäter. Genau. Das ist
genau. Das ist, sagt der Attentäter, bevor er sich in die Luft sprengt, Allahu Akbar, dann war es ein Terrorist, ruft er vorher Heil Hitler, war es ein verwirrter Einzeltäter. Ganz klar. Ganz klar. Ja, genau. Gehen wir von diesem wunderschönen Thema, wunderschönen Beispiel, großartig, sehr erhellend, erwärmt das Herz, weiter zum Dunning-Krüger-Effekt. Das ist ein oftmals missverstandener Effekt, zum Teil, wie der vereinfacht in den Medien dargestellt wird. Aber der Dunning-Krüger-Effekt führt dazu, dass jemand, der nur sehr wenig bis gar keine Ahnung von einem Thema hat, sein Verständnis dieses Themas drastisch überschätzt, tendenziell. Und dass aber Leute, die Experten in einem Bereich sind, ihr Wissen und ihr Verständnis eher unterschätzen. Und
das begegnet einem als Autor übrigens auch sehr oft. Dass Leute, die noch nie irgendwas geschrieben haben, was länger war als ein Einkaufszettel, dir sagen, dass das irgendwie total einfach ist, weil alle Wörter wurden ja schon erfunden. Du musst sie ja nur noch in die richtige Reihenfolge.
Das ist auch.
Sorry, es war jetzt so ein Pratchett-Zitat, aber macht ja nichts. Ist trotzdem.
Dann den Krüger-Effekt ist auch, was das spielt, so in Mansplaining rein. Also wenn du als weiblich identifiziertes Wesen irgendwo Expertin bist und irgendwas sagst, dann fühlen sich irgendwelche dahergelaufenen Wald- und Wiesenmänner, die sich vorher noch nie wirklich mit diesem Thema beschäftigt haben, trotzdem berufen, darin dich zu korrigieren und zu kritisieren und all sowas. Und das ist so. Und das kommt halt daher, und da ist es dann auch einfacher, sich zu merken, was dieser Effekt jetzt eigentlich ist, dass Wissen ist wie so ein Berg, der aus der Erde rausragt. Und wenn man relativ weit weg von diesem Berg steht, und den nur so entfernt kennt, ne, dann hat man das Gefühl, ja, den kann man ja komplett überblicken. Der ist ja gar nicht so groß, der ist ja so Stein, oben ein bisschen Schnee, hier und da ein paar Bäume. Das ist ein Berg halt, was willst du denn? Und wenn du aber irgendwie ein Geologe bist, dann gehst du dahin und sagst, okay, erstens mal, ein Berg, da sind tektonische Platten, die sind durch tektonische Platten entstanden. Das heißt, so ein Berg ist eigentlich nur ein Teil der Erdkruste und ist nicht wirklich vom Rest der Erdkruste zu unterscheiden, weil auch die Erde so groß ist. Und dann, wenn man dann hingeht und mit seinem Hämmerchen an diesem Berg rumklopft, dann stellt man fest, das sind hunderte verschiedene Arten von Gestein und man kann an diesem Gestein ablesen, wann der Berg irgendwie entstanden ist und wie da irgendwie das Klima war zu der Zeit. Und da sind all diese Dinge, die man rausfinden kann und wissen kann über diesen Berg oder auch wenn man einfach nur einen Bergführer fragt, so, ja, ist das ein Berg? Und der sagt dir dann, erzählt dir dann überall die Täler und die irgendwelche Felsabbrüche und irgendwelche Geröllhalden und wo da irgendwelche Bäche entspringen und so. Und ja, aber diese Details kann halt nur jemand wissen, der nicht nur irgendwie von Ferne mal drauf geguckt hat und sich gesagt hat, oh, das ist ein Berg, sondern jemand, der gesagt hat, vielleicht ist da noch mehr dran. Und dann hingeht und eben sich mehr damit beschäftigt. Und ein sehr klares Indiz dafür, dass man dabei ist, in den Dunning-Krüger-Effekt reinzulaufen, ist, wenn jemand einem was sagt und es stellt ein Problem dar, und man sich so denkt, so, ja, aber warum machen die nicht einfach dieses, jenes, welches? Das ist mir mal aufgefallen. Ich habe eine Doku gesehen, irgendwie über die verbotene Stadt in China. Und da ging es dann darum, dass Wissenschaftler hingegangen sind und da irgendwie diese verbotene Stadt im Computer nachbauen wollten und das alles einscannen wollten. Und jemand ließ so fallen, so, ja, das ist total kompliziert und super aufwendig und überhaupt. Und mein Hirn so, wieso? Die müssen halt doch einfach nur einscannen. Und das war das erste Mal, dass ich mich irgendwie dabei ertappt habe, wie ich irgendwie dachte so, ja, die Experten finden das kompliziert, ich verstehe nicht warum, also kann es ja nicht so kompliziert sein. Und ich weiß immer noch nicht, warum das so
kompliziert ist. Ja, das ist dann so der Punkt, an dem man, wenn man in einem Kontext ist, das zu tun, eine respektvolle Frage vielleicht stellen könnte, die zum eigenen Verständnis beiträgt. Und wo man sich vielleicht zurückhalten sollte zu sagen, ach, ihr habt das einfach nur nicht richtig gemacht, ihr habt das einfach nur nicht richtig verstanden.
Genau. Und es ist halt...
Na, es ist prinzipiell, spricht ja nichts dagegen, dumme Fragen zu stellen. Ich bin ein großer Fan davon, dumme Fragen zu stellen, bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Aber man sollte zumindest die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass es eine dumme Frage ist. Das
hilft ja schon mal. Und ich, also auch seit ich vom Dunning-Krüger-Effekt weiß und mich dabei mal ertappt habe, ist es auch so, dass ich mich sehr viel hinterfrage. Und jetzt auch, wenn es ums Schreiben geht. Und da habe ich gestern war ich spazieren und habe da erst noch drüber nachgedacht. Was sagst du denn zum Dunning-Krüger-Effekt? Und ich bin mittlerweile an dem Punkt angekommen, an dem ich beim Schreiben da nicht mehr so viel Sorge mir machen brauche, ob ich da reinrenne, weil ich zumindest weiß, was ich nicht kann und weiß, was ich nicht weiß und weiß, dass ich irgendwie, da müsste ich, also wenn ich jetzt einen Thriller schreiben wollte, der irgendwie auch auf Genre läuft, dann weiß ich, ich müsste erstmal recherchieren, was denn im Thriller die Genre-Tropes sind und die ich dafür bräuchte. Also ich würde mich nicht einfach hinsetzen und sagen, hey, ich habe ja schon ein paar Thriller gesehen, ich weiß ja, was da reingehört, mache ich halt einfach. Ne? Sondern ich würde dann halt recherchieren und jetzt nicht von wegen irgendwie, man muss recherchieren, um gut schreiben zu können, sondern man muss recherchieren, um einen Thriller auf Genre schreiben zu können. Also auf
Genre. Man muss Regeln kennen, um sie zu
genau. befolgen. Genau, und muss sich damit beschäftigen.
Was jetzt nicht heißt, dass man sie befolgen müssen, wollen muss, aber wenn man das genau. möchte, sollte und man sie kennen.
Ich bin halt jetzt so tief in die Schreibmaterie eingedrungen, dass ich weiß, dass es dieses, dann mach halt einfach, darüber geht es, je nachdem, was man tun will, deutlich hinaus. Und dann ist...
Ich finde das so ein bisschen interessant. Ich frage mich gerade, wenn dich das jetzt nicht völlig aus der Bahn bringt, dass ich eine dumme Frage stelle. Ich frage mich gerade, ob es einen diametral entgegengesetzten Effekt gibt. Weil ich habe gerade so ein bisschen über meine eigenen Probleme nachgedacht, die sich mir beim Schreiben so stellen. Und ich ertappe mich tatsächlich oft bei so eine, bei so einem Gefühl von Blockade, dass sich dann nachher irgendwie da herausstellt, dass ich die Komplexität des sich mir bietenden Problems deutlich überschätze.
Ah.
So, weil ich halt irgendwie denke, oh, das ist alles so kompliziert und du musst auf das achten und jenes achten und hier auf die Character Voice und auf den Character Arc und der Plot muss auch noch und das muss alles noch und das muss alles in dieses Ding. Ah. Und dann irgendwann fällt mir auch so, ja, aber eigentlich kriegst du das ja mit drei Sätzen erzählt. Das ist ja nicht, das ist nicht so. Ich sag mir dann immer so, it's not that deep. So, ne?
Ja, ja.
Es ist halt nicht so tiefgründig. Mach halt einfach. Es wird schon irgendwie gehen. Und wenn es beim ersten Mal nicht funktioniert, dann überarbeitet man es halt so lange, bis man. Also, das klingt für mich so ein bisschen nach dem Gegenteil von Dunning-Kruger. Ich denke, es ist viel komplizierter, als ich denke.
Ich würde sagen, dass einfach Katastrophasmus zu nennen passt schon. Also, ich bin jetzt.
Ja, vielleicht ist Katastrophasmus einer meiner Eigenschaften. Das scheint sich.
Ja, also, ich bin jetzt bei meiner Recherche über nichts, obwohl, es gibt schon einige Biases, die so in die Richtung gehen könnten, über die wir dann gleich noch sprechen, aber so im Allgemeinen würde ich sagen, ist Katastrophasmus.
Mm. Okay.
Ja. Okay. Machen wir weiter mit dem Recency cool. Bias. Das ist, dass wir gerne. Also was heißt Recency? Recent, kürzlich, jüngst,
ja,
Aktualitätsverzerrung
genau, ja, vielleicht. Genau,
das passt, sehr schön, danke. Die Aktualitätsverzerrung, also dass wir Informationen, die jünger sind, die neuer sind, bevorzugen gegenüber älterer Information. Und jetzt nicht in dem Sinne, dass, ach, was irgendwie 1870 in diesem Lehrbuch drin stand, das finden wir richtiger als das, was irgendwie Cutting-Edge Science vorgestern rausgefunden hat, sondern darum, dass wir denken, so wie es jetzt ist, wird es immer bleiben. Beispiel ist der Aktienmarkt. Der verhält sich immer so, dass die Leute, die da irgendwie mit Aktien handeln, denken, oh, der Kurs steigt, der wird jetzt für immer weiter steigen. Oder, oh, der Kurs fällt, jetzt wird die Börse crashen, die Welt geht unter, alles geht, dieser Trend wird sich bis in alle Ewigkeit fortsetzen, genauso wie er jetzt ist. Und das ist beim Schreiben, kommt das ja schon mal so vor, dass man irgendwie feststeckt und sich denkt so, oh Gott, ich komme nie aus dieser Schreibblockade raus, das wird für immer so scheiße sein, ich kann das alles nicht. Und dann eben sich fertig macht, aber es geht halt auch wieder besser. Oder wenn man gut vorankommt, sich halt dann zu denken und damit so in die Planning Fallacy reinzurennen, so zu denken, so, ah, wenn das so weitergeht, dann bin ich ja sofort super schnell fertig. Das ist ja irgendwie, ah, im November, oh, dann habe ich dieses Jahr das Buch schon fertig. Das ist ja super toll. Ha, ha, ha. Und so ist es aber nicht. Sondern es gibt ein Phänomen, das nennt sich Reversion to the Mean. Also Rückkehr zum Mittel, die Rückkehr zum Durchschnitt. Weil Dinge sind meistens in so einer gaußschen Normalverteilung angeordnet. Das heißt, dass die Zahlen, die Werte, die so nah am Durchschnitt rum sind, sind die, die am allerhäufigsten auftauchen. Und Extremwerte kommen eher selten raus. Das heißt, im Durchschnitt ist alles mittelmäßig. Und nach einem Ausreißer kehrt es immer unweigerlich wieder zum Durchschnitt zurück. Das ist vielleicht was, das man sich sagen kann, wenn man feststeckt und das Gefühl hat, das bleibt jetzt für immer so.
Ja.
Nein.
Ja, wobei auch da, ne, muss ich, glaube ich, eher aufpassen mit den, also da habe ich ja, glaube ich, schon, jetzt hatte ich das schon mal in den Motivationsdingen. Anyway, bei mir ist es häufig, also zum einen möchte ich gerne erwähnen, dass ich die ganze Zeit, während ich auf diese Liste gestarrt habe, Regency gelesen habe und bei Jane Austen Kleidern war, weil mein Hirn so funktioniert.
Bist du jetzt enttäuscht?
Anyway, hat nicht. Na, es ist schon in Ordnung. Es hat nichts mit Jane Austen Kleidern zu tun. Ich werde das irgendwie überleben. Aber es ist tatsächlich so, dass ich eher so aufpassen muss, wenn es gerade gut läuft, weil, ne, mein kleines inneres Arsch, ja, so die kleine Stimme in meinem Kopf, die ich gerne der Zensor nenne, die operiert nämlich so. die operiert so, wir haben diese Woche 10.000 Worte geschrieben. Das war ein noch nie dagewesenes Hoch, auf das wir irgendwie aufgestiegen sind. Ja, dann müssen wir das ja jetzt nächste Woche auch machen, weil wir haben ja jetzt bewiesen, dass das geht.
Proof of Concept.
Ja, also so jedes neue, so quasi jede neue Höchstleistung wird halt sofort als neue Normalitätslatte.
Ja, das ist so wie der kleine.
Und das ist ganz schön gefährlich.
Das ist so wie der kleine Paquetjo, der unser leider verstorbener Kater, der immer dachte, diesen Abend hat er frisches Hähnchen gekriegt und von nun an frisst er nichts anderes mehr als frisches Hähnchen, weil er ja jetzt jeden Tag frisches Hähnchen kriegt, weil er hat ja gestern frisches Hähnchen gekriegt und deshalb muss das jetzt für immer so sein. Und das, genau. Und manchmal sind wir wie der kleine Paquetjo und denken, das muss jetzt immer. Aber ja, Paquetjo war ein nicht besonders
intelligenter Kater. Ja, also wie gesagt, ich...
Obwohl, so dumm war er auch nicht.
Also ausnahmsweise bin ich da nicht katastrophismusabhängig. Also wenn es gerade nicht gut läuft, dann denke ich mir meistens erst relativ lange nichts dabei, weil ich denke, das geht schon irgendwann wieder. Aber wenn es richtig gut läuft, ist so erfahrungsgemäß bei mir der Punkt, wo ich aufpassen muss, weil dann sofort halt irgendwie dieses, jetzt läuft's richtig gut. Also wird's jetzt für immer richtig gut laufen und das ist jetzt unsere neue Normalität und so bleibt das jetzt für immer und immer und immer. Und wenn nicht, dann hast du verkackt.
Ja.
Es ist halt
schwierig. Ja, manchmal ist es schwierig, damit klarzukommen, dass man im Allgemeinen einfach nur mediocre ist.
Ach, naja, weiß nicht. Man muss sich auch nicht selber stressen, finde ich.
Okay, machen wir weiter mit den Punkten, die für Kritik und Überarbeiten relevant sind.
Oh ja, also ne, Feedback ist ja prinzipiell immer so eine, ist ja immer so eine Sache. Also ich bin inzwischen tatsächlich ein großer Fan davon, Feedback zu kriegen und auch Feedback zu geben. Also ich habe festgestellt, dass beides irgendwie mein Hirn so ein bisschen anzündet. Mhm. So, das klingt irgendwie blöd, sagt
anregt.
Man das? Egal. Also so, sowohl halt irgendwie mich kritisch mit Geschichten von anderen Leuten auseinanderzusetzen, als auch, dass Leute sich kritisch mit meinen Geschichten auseinandersetzen. Mhm. Auch wenn es natürlich manchmal immer noch so ist, und da haben wir eine ganze Folge zu gemacht, wie man so Kritik annehmen für Anfänger und sowas. Wenn es halt manchmal doch noch so ist, dass man sich denkt, ich glaube, du hast das nicht richtig verstanden. Oder das sehe ich aber ganz anders. Das ist trotzdem, inzwischen ist es für mich so ein Punkt, den ich halt relativ schnell abhake. So diese reflexartige Phase wird halt irgendwie immer kürzer. Und danach ist es halt irgendwie so, dass so Gehirnideen halt irgendwie so ausspuckt. Mhm. Keine Ahnung. Aber es ist halt trotzdem... Ich kann verstehen, dass es halt trotzdem, gerade wenn man halt noch nicht so viel Übung darin hat, es ist halt schwierig. Ne? Es ist halt, wir arbeiten halt kreativ und wenn man kreativ arbeitet, dann offenbart man was von sich selbst und wenn man was von sich selbst offenbart, dann macht man sich verletzlich und das halt anderen Leuten zu zeigen, wenn man selber der Meinung ist, es ist noch nicht ganz fertig, ist halt irgendwie ganz schrecklich und ja, kann ich alles nachvollziehen. Von daher... Wie gesagt, war ich sehr erfreut, dass das eine sehr große Sektion in unserer Liste ist, weil ich denke, sich mit diesen ganzen Verzerrungen und Denkmuster und Denkmusterfehlern irgendwie Fehler,
Mindfuck,
wie auch immer, Mindfucks, genau, auseinanderzusetzen, kann ja vielleicht schon mal helfen, diesen ganzen Prozess so ein bisschen weniger beängstigend zu gestalten.
Bestimmt. Ja, und da hast du eigentlich schon eine ganz gute Einleitung zum ersten Punkt gesagt, weil der Negativity...
Ich habe was beigetragen.
Ja, der Negativity Bias beziehungsweise der Positivity Bias. Also der Negativitätsverzerrung und Positivitätsverzerrung. Die Negativitätsverzerrung ist, wenn du kriegst ganz viel Lob und man ist total begeistert, aber da gibt es diese eine Sache, da hätte ich irgendwie vielleicht noch was anders gemacht, vielleicht guckst du da mal und dann denkst du dir, oh, das ist alles scheiße, sie hasst mein Buch, dass eben dieser eine negative Punkt unter den vielen Guten oder diese paar negativen Punkte unter den ansonsten Guten viel zu stark bewertet werden oder viel stärker bewertet werden als eben die positiven Punkte. Und das ist eben vor allem, wenn man noch recht empfindlich ist und wenn man auch selber unsicher ist, ob das Schreiben gut ist, dann ist ne Confirmation Bias. Dann nimmt man das, was die eigene Wahrnehmung, dass man scheiße ist, wenn es ums Schreiben geht, nimmt man die Sachen stärker wahr und erinnert sich mehr an die Sachen, die das bestätigen. Der Positivity Bias hingegen ist, wenn man eigentlich nichts ändern möchte, weil man die positive Kritik, so ja, alles in allem fand ich es nicht schlecht, aber, und dann kommt eine lange Liste von Sachen, von denen man sagen würde, ah, mach die mal anders, mach das mal besser oder das gefällt mir noch nicht so. Und man hört aber nur, das war ja gut, alles in allem. Und den Rest ignoriert man. Und das führt dann, also ne, das macht man zum einen, wenn man eigentlich nichts ändern möchte und eigentlich zufrieden ist und eigentlich gar nichts Negatives hören will, sondern nur Bestätigung, ja, wieder, Confirmation Bias. Und die negativen Punkte und die Punkte, die zur Verbesserung der eigenen Arbeit tatsächlich beitragen könnte, die ignoriert man. Und die sind halt beides so Sachen, mit denen man sich selber im Weg steht sehr stark mit dem Negativity Bias, weil man halt sich, man macht sich alles negativ. Man nimmt das Positive nicht mehr wahr. Das ist deprimierend, das ist demotivierend, das tut weh, das ist unschön und das macht halt auch eine Kritik, die an sich gut war und Feedback, das an sich konstruktiv war und wo irgendwie nur so ein paar kleine Sachen so hier und da und dort und insgesamt ist super. Selbst das wird zu einer schmerzhaften Angelegenheit. Und das ist halt was, dass man sich mit dem Negativity Bias und mit dem unterschwelligen Wunsch, das Selbstbild als schlechter Autor doch bestätigt zu sehen, weil es emotional aufwendig ist, das eigene Selbstbild umzumodellieren und zu überlegen, ach, vielleicht bin ich doch nicht totaler Dreck. Das ist sehr aufwendig und ja, diese Arbeit spart man sich gerne. Und der Positivity Bias ist, ne, natürlich, wie gesagt, niemand ist dazu verpflichtet, irgendjemandes Qualitätsstandards oder irgendjemandes Vorstellung von, das ist gutes Schreiben, das ist gutes Erzählen, zu erfüllen. Aber wenn man doch gerne sich weiterentwickeln möchte und zumindest, wenn schon nicht anders, so doch zumindest bewusster schreiben möchte, dann sollte man halt nicht nur auf das fokussieren, wo einem gesagt wird, oh ja, das ist gut, sondern auch mit beachten, was eher negatives Feedback ist. Genau.
Ja, was so das eigene Feedback annehmen und auch Feedback geben angeht, spielt das ja auch so ein bisschen in diese Balance rein, die wir in der Kritik annehmen, also in der ersten Hilfekastenfolge hatten wir ja auch darüber gesprochen, dass es ein bisschen Erfahrung erfordert und auch so ein bisschen Reflexion über so, dass die eigenen Intentionen und sowas erfordert, um halt nicht in diese Extreme zu verfallen, jede Kritik ist gerechtfertigt. Das wäre so der Negativity-Bias. So alles an meiner Geschichte ist schlecht. Und jede Änderung, die jemand vorschlägt, ist auf jeden Fall gerechtfertigt. Ja. Aber auch nicht in das Extrem, in das andere Extrem zu fallen. So meine Geschichte ist perfekt. Und jeder, der halt irgendwie daran was zu meckern hat, hat es halt einfach nur nicht verstanden.
Genau.
Das ist beim Kritik annehmen, ist das so ein bisschen die Balance zu entscheiden, okay, wo hat derjenige, der mir jetzt gerade zurückgemeldet hat, das gefiel mir nicht, das habe ich nicht verstanden, diesen Charakter finde ich irgendwie seltsam, wo hat der vielleicht einen Punkt und bin ich bereit, das zu ändern und wenn nicht, warum bin ich nicht bereit, das zu ändern? Warum ist mir das wichtiger, das so zu erzählen, wie ich es erzähle? Weil das ist natürlich valide. Ne? Also das ist irgendwo so die goldene Mitte irgendwo. Wenn man sich weiterentwickeln will, sollte man über jeden Kommentar, den man bekommt, nachdenken. Man muss aber nicht jeden Kommentar umsetzen. Man sollte sich nur bewusst sein, warum man irgendwas nicht umsetzen will. Das hilft auch dabei, sich so ein bisschen bewusster zu machen, was und wie man das erzählen wollte. Genau. Und beim Kritik geben, das ist was, an das ich mich persönlich immer mal wieder erinnern muss, wenn ich Kritik, also zumindestens, wenn ich Kritik an Leute gebe, die jetzt, deren Arbeitsweise ich nicht so gut kenne.
Weil bei denen du nicht sicher weißt, dass sie danach immer noch mit dir befreundet sein werden.
Ja, so ungefähr, aber bei denen ich halt auch nicht weiß, wie sehr Also so wie sie arbeiten und wie sehr sie tatsächlich noch an ihrer eigenen Geschichte und an der Reflexion über ihre eigene Geschichte arbeiten. Weil mir persönlich ist positives Feedback meistens egal. Also, was heißt egal? Ich meine, ich frage meine Betas schon auch, was hat euch besonders gut gefallen und welcher Charakter hat euch besonders gut gefallen und warum und bla. Aber diese Punkte, die mir halt sagen, was schon funktioniert, sind halt für mich immer so ein bisschen dieses, ja, okay, das ist so ein bisschen Streicheln fürs Ego. Das brauche ich nicht dringend wissen, weil was ich dringend wissen muss, sind die Sachen, die nicht funktionieren. Die Sachen, an denen ich noch arbeiten muss. Und deswegen muss ich mich persönlich immer mal wieder daran erinnern, wenn ich halt für andere Leute Feedback formuliere und sie mich halt nicht irgendwie tatsächlich aktiv danach gefragt haben, dass ich halt trotzdem nicht vergesse, ab und zu auch mal was Positives zu sagen, weil es halt ansonsten sehr schnell... Es kommt halt ansonsten sehr schnell sehr, sehr negativ rüber, wenn du halt nur anmerkst, was dir halt nicht gefallen hat, weil du halt nicht weil dir nichts gefällt, sondern einfach nur, weil du dir denkst, naja, aber die Sachen, die mir gefallen haben, musst du ja nicht wissen, weil da musst du ja nichts mehr dran ändern.
Dann wird das Kompliment-Sandwich empfohlen. Du sagst, was das dir gefallen hat, dann kommt die ganze Kritik und dann fasst du nochmal zusammen, was dir gefallen hat. Das hilft, sich dran zu erinnern. Ja.
Ne, aber wie gesagt, das ist halt so ein bisschen auch aus so der eigenen, aus so der eigenen Perspektive so ein bisschen auszusteigen, auch wenn man halt für andere Leute Kritik formuliert. Einfach zu sagen, okay, nur weil mich jetzt nicht dringend irgendwer loben muss, damit ich mich irgendwie weiterhin glücklich fühle, sollte ich das vielleicht bei anderen Leuten trotzdem ab und zu mal tun, einfach nur weil es nett ist.
Genau. Ich lobe eigentlich sehr gerne. Ich sag sehr gerne mit mir.
Ich lobe auch sehr gern. Wie gesagt, ich vergesse es halt manchmal in der Hitze des Gefechts, wenn ich mich halt darauf konzentriere, irgendwie konstruktives Feedback zu den Sachen zu formulieren, die ich noch nicht so ganz rund finde oder die ich irgendwie so ein bisschen anders gemacht hätte, dann vergesse ich das schon mal. Da muss ich mich dann nochmal dran erinnern.
Ja, kein Problem. Okay, der fundamentale Attributionsfehler. Der nächste.
Ja, da bin ich jetzt mal gefahren. Da bin ich jetzt mal gespannt, weil da konnte ich mir gar nichts machen.
Der fundamentale Attributionsfehler ist, wenn man beim eigenen Verhalten und beim Verhalten anderer überlegt man ja, okay, warum ist das so passiert? Und der fundamentale Attributionsfehler bedeutet, dass man die Gründe völlig falsch zuordnet. Beispiel. Okay. Beispiel. Du bist in einem Café. Und da kommt die Bedienung und die ist super unfreundlich. Und fundamentaler Attributionsfehler wäre zu sagen, die ist so unfreundlich, das ist so eine Bitch, warum ist die so scheiße zu mir? Und die hat doch irgendeinen Persönlichkeitsdefekt, bladibladibla. Und wenn du aber da sitzt und bist super unfreundlich zur Bedienung, dann denkst du dir am nächsten Tag, hey, ich war ja nur so unfreundlich, weil ich war ja gestresst. Und mein Job ist ja irgendwie so nervig und da kann doch niemand von mir erwarten, dass ich nach so einem Tag noch freundlich bin und so. Ich bin eine nette Person, aber das sind die äußeren Umstände. Das heißt, genau, und im Gegenzug dann wieder, du hast eine Klausur geschrieben und du hast total verkackt, dann sagst du, das ist der Lehrer schuld, der hat was gegen mich. Und wenn du aber beim selben Lehrer eine sehr gute Note schreibst, sagst du, ja, ich habe ja auch so viel geübt. Ne? Also das Versagen ist die Schuld von anderen und das negative Verhalten von anderen ist ein Persönlichkeitsdefekt. Aber das Positive, deine Erfolge sind auf deine Persönlichkeit und deinen total guten Intellekt und dein Talent und so zurückzuführen. Und was du versagst, wenn du versagst, sind die anderen schuld. Ne? Wie der Tennisspieler, der daneben haut und dann sein Racket überprüft. Und bei Kritik und Überarbeiten kommt das dann schon mal zum Tragen, wenn man irgendwie eben Kritik kriegt und sich dann denkt, so, das ist alles scheiße, weil ich bin scheiße. Und es ist nicht, das ist jetzt, ich habe da jetzt...
Beziehungsweise, dass man sich, man kann sich natürlich auch denken, ihr habt das alle nur nicht verstanden,
genau,
weil ihr doof
das
seid.
Ist dann, das ist dann der andere Punkt. Ne? Also wenn man sowieso eine negative Sicht von sich selber hat, dann sieht man Bestätigungsbias und Negativity Bias führt dann dazu, dass man fundamental falsch attributiert, dass der Text ist schlecht, weil ich scheiße bin und nicht der Text ist schlecht, weil ich halt noch nicht so viel Zeit reingesteckt habe und ich hatte halt keine Zeit, ich hatte andere Dinge zu tun und natürlich ist der Text schlecht. Oder du kriegst Kritik, die dir nicht gefällt und die dich unglücklich macht und dann denkst du, diese Feedbackgeberin, die ist eine blöde Kuh, die hat nur was gegen mich, die findet mich scheiße, anstatt irgendwie vielleicht zu überlegen, okay, vielleicht hat sie sich da nur irgendwie nicht so nachgedacht und nicht so sauber ausgedrückt, wie sie das vielleicht wollte. Oder vielleicht war sie in Stress und in Eile oder vielleicht hat sie 1000 andere Sachen im Kopf noch, oder vielleicht hatte sie schon eine ewig lange Diskussion über genau diese Sache mit einem anderen Beta-Partner und das ist ihr so auf die Nerven gegangen, dass sie da heute keine Geduld mehr für hat. So, ne? Das ist ja, kann ja alles Mögliche sein.
Ja.
Und der fundamentale Attributionsfehler ist halt ein wunderschönes Mittel, um sich selbst und andere unglücklich zu machen. Und ich bin dazu übergegangen, dass so im Service-Sektor, wenn da jemand unfreundlich zu mir ist, bin ich unglaublich freundlich zurück. Weil ich weiß, das sind arme Schweine. Die haben einen Scheißjob. Die kriegen ständig. Mann, ich kann dir nicht sagen, wie oft ich schon irgendwie mit so einer Hotline telefoniert hatte und hatte irgendein Problem und dann konnte mir die Person damit aber nicht helfen. Und so diese Angst in der Stimme, wenn sie sagt, da kann ich leider nichts für tun. Und ich dann sage, ist in Ordnung, können Sie ja nichts für, das ist okay, danke für die Information, ich gucke dann nochmal. Und dann so diese Dankbarkeit, die da kommt, danke, dass du mir nicht den Kopf abgerissen hast. Danke, dass du mir nicht die Schuld an Dingen gibst, für die ich nichts kann. Also wenn mehr Leute stärkeres Bewusstsein von unserer Neigung, diesen fundamentalen Attributionsfehler zu begehen hätten, wäre die Welt, glaube ich, ein wesentlich freundlicherer und netterer und weniger konfliktbeladener Ort. Und ja, wie gesagt.
Wobei ich muss zugeben, also es gibt ja durchaus auch einfach unfreundliche Menschen, die existieren. Ich neige zu aggressiver Freundlichkeit. Also je unfreundlicher du mir entgegentrittst, desto netter werde ich zu dir sein. Das heißt, man kann sich so ein bisschen danach richten, dass wenn ich dich nicht jedes Mal frage, wie dein Wochenende war, wie es dir geht und so ein Happy-Go-Lucky Vorgespräch mit dir führe, dann finde ich dich wahrscheinlich nett. Weil
wenn ich dich beschimpfe, kann ich dich leiden. Wenn ich mich für deinen Alltag interessiere, bist du mir egal.
Ja, so ungefähr. Aber wie gesagt, meistens bringt es ja irgendwas. Ich habe bisher tatsächlich einen guten Track-Record von irgendwie so Beamten oder öffentliche Angestellte oder sowas, von denen man halt gerne möchte, dass sie ihren Job machen, aber das ist manchmal so ein bisschen schwierig. Aber wenn man halt irgendwie immer die ganze Zeit furchtbar nett zu ihnen ist, egal was sie im Gegensatz tun, die weichen irgendwann auf. Irgendwann sind die
ja,
nett
und
zu
es
dir.
Ist ja auch so, wenn du zu einem Arschloch scheiße bist, was sollte dieses Arschloch dann dazu bringen, nicht mehr scheiße zu sein? Du willst doch nur, dass die Person im Optimalfall aufhört, scheiße zu sein. Aber das wird sie bestimmt nicht, wenn du dann auch scheiße bist. Erst recht nicht, wenn du den fundamentalen Attributionsfehler machst und da einfach nur eine super gestresste, alleinerziehende Mutter von 3 erkälteten Kindern hast, die einfach nur mit den Nerven am Ende ist. Und dann bist du auch noch scheiße zu ihr und bestrafst sie dafür, dass sie irgendwie hier keine Freundlichkeit und Dienstbereitschaft performen kann. Das ist echt der Gipfel des Entitlements.
Ja.
Also ganz im Ernst, ich verurteile Leute, die erwarten, dass Servicepersonal freundlich ist. Die verurteile ich sowas von. Das ist echt. Also wenn einer unfreundlich zu mir sein darf und mich wie Dreck behandeln kann, dann ist es die Angestellte, die in McDonald's an der Kasse steht, weil ich weiß, die hatte einen beschissenen Tag. Und wenn sie es an mir auslassen muss, in Ordnung. Gerne. Sei unfreundlich zu mir.
Du. Unabhängig von Service-Mitarbeitern, was ja jetzt irgendwie nur so Randbereich des Themas ist, genau. Um das es geht, wollte ich noch zwei andere Sachen sagen. Zum einen, ne, so Feedback annehmen und sich über diesen Attributionsfehler bewusst zu sein, finde ich, hilft auch sehr dabei, meine Geschichte von meinem Selbstwert zu trennen. Weil ich glaube, das ist halt so ein bisschen das größte Problem, wenn man noch nicht so erfahren ist oder ne, wenn man halt gerade das erste Mal irgendwie Feedback erfragt, dass man vielleicht noch so ein bisschen in diesem Attributionsfehler feststeckt, den du, glaube ich, eben auch erwähnt hast. So dieses, meine Geschichte ist scheiße, weil ich scheiße bin. Und sich so bewusst zu machen, so, ja, vielleicht ist meine Geschichte einfach noch nicht toll. Ich bin dagegen, dass man Feedback bekommen oder dass man sich Feedback gefallen lassen muss, wo drin steht, deine Geschichte ist scheiße, weil das ist nicht konstruktiv. Und man muss sich nicht beleidigen lassen. Aber ne, wenn man halt Feedback bekommt, wo halt drin steht, okay, das braucht halt noch ein bisschen, das braucht halt noch Arbeit. Selbst wenn da drin steht, das braucht noch viel Arbeit, heißt das ja nicht, dass das was mit meinem Selbstwert zu tun hat. Das heißt einfach nur, diese Geschichte ist so, wie sie ist, noch nicht fertig. Die ist so, wie sie ist, vielleicht noch nicht gut lesbar oder noch nicht, das Pacing stimmt noch nicht oder die Charaktere sind halt noch zu langweilig oder brauchen noch irgendeine Motivation oder irgendeinen Charakterzug, der sie halt vielleicht einzigartiger macht. Das heißt aber alles überhaupt nichts. Das heißt nicht, dass ich irgendwie ein furchtbarer Autor bin oder dass ich mir das falsche Hobby ausgesucht habe oder dass das nie irgendwie was werden kann. Und das heißt vor allen Dingen nicht, dass ich ein schlechterer oder minderwertigerer Mensch bin deswegen. Sondern das heißt einfach nur, die Geschichte war, also der erste Versuch war noch nicht so perfekt.
Genau, ist er ja nie.
Weil natürlich erwartet außer uns selber auch niemand, dass der erste Versuch von irgendwas perfekt sein muss.
Erwartet auch niemand davon, dass das fertig polierte, hochglanzfrisierte Werk perfekt ist. Weil wer definiert perfekt? Also?
Ne, aber wir reden ja über Mindfucks. Und das eigene Gehirn erwartet ja gerne schon mal Perfektion, wo sie niemand sonst erwartet. Und und da finde ich, ist das schon mal sehr hilfreich. Und ich finde es auch aus schreiberischer Sicht sehr hilfreich, weil dieser fundamentale Attributionsfehler ist so für mich das, was ich am häufigsten benutze, wenn ich Charaktere dazu bringen will, dass sie sich streiten. Weil, oder das, ne, wenn ich halt irgendwie erklären will, warum Charaktere sich irgendwie antipathisch gegenüberstehen, sag ich jetzt mal. Muss ja nicht immer irgendwie einen offenen Konflikt ausarten, aber weil es halt einfach sehr schön zu machen ist. Du kannst halt dich in die Perspektive eines Charakters begeben und deren total stressigen Tag zeigen. Ne, so, es regnet, ihr Kind hat Schnupfen, sie wurde von ihrem Chef angekackt und dann kommt sie halt irgendwo hin und ist halt irgendwie patzig zur Kellnerin. So. Man kann sich darauf verlassen, eigentlich, es sei denn, man hat es irgendwie vorher durch irgendwelche anderen Sachen in Frage gestellt, dass der Leser schon so ein bisschen trotzdem das Verhalten von ihr vielleicht in dem Moment patzig und irgendwie nicht so toll ist, dass der Leser trotzdem irgendwie so ein bisschen Mitleid mit ihr haben
wird. Er wird auf jeden Fall nachvollziehen, dass sie nach dieser Sache nicht auch noch irgendwie super happy ist.
Ne? Und wenn man dann irgendwie die Möglichkeit hat, so ein Verhalten nochmal irgendwie aus einer anderen Perspektive zu zeigen, dann hat man halt so ein bisschen die Möglichkeit, auch mit so Sympathie und Antipathie beim Leser auch so ein bisschen zu spielen. Ich finde das immer ganz schön. Das ist halt auch so ein Punkt, weswegen ich halt gerne Geschichten schreibe, in denen mehrere Point of Views vorkommen. Weil man halt so dieses Sympathie- und Antipathie-Spiel an sowas halt sehr schön zeigen kann. So, ne, ich fühle mich total gerechtfertigt in dem, wie ich reagiere und was ich sage, weil ne, der Leser hat ja meine ganzen, hat ja quasi die Rechtfertigung vorher miterlebt.
Ja.
Aber das dann nochmal von außen zu reflektieren, so hör mal, war aber trotzdem irgendwie kacke jetzt so, kann halt irgendwie ganz interessante Charakterdinge auch tun. Das wollte ich nur kurz erwähnt haben. Es passt überhaupt nicht an diese Stelle, aber...
Wunderbar. Ja. Kommen wir zum nächsten Punkt. Es ist Kill Your Darlings. Und ja, das ist die Sunk Cost bzw. Loss Aversion Fallacy. Und Sunk Cost, also versenktes Investment, du hast jetzt so viel Zeit und so viel Energie und überhaupt da reingesteckt in diese Szene, um die besser zu machen. Und jetzt wird dir gesagt, nee, die kannst du eigentlich komplett streichen und durch einen kleinen Rückblick in der nächsten ersetzen. Das ist, es gibt keine verschwendete Arbeit, aber wir neigen trotzdem dazu, unserer verwendeten Energie nachzutrauern, wenn nachher dafür nichts auf der Seite steht. Und Loss Aversion ist im Grunde das Gleiche, dass du bist nicht bereit, ein Risiko einzugehen, wenn du gerade irgendwie was hingekriegt hast, weil du Sorge hast, das wieder zu verlieren. Also du hast diese Szene dir erarbeitet und bist so stolz, dass du das endlich gelöst hast. Und dann kommt jemand und gibt dir eine Kritik und sagt, ja, probier doch mal das und das und das aus, aber das bringt irgendwie das, was in dieser Szene drin ist, in Gefahr. Die Dispo, die da drin steht, oder das Setup, das du da drin aufmachst und so. Und das willst du natürlich nicht machen. Weil was, wenn ich es dann doch irgendwie nicht hinkriege und dann, ne, sunk cost, dann habe ich versucht, es hinzukriegen und bin doch gescheitert und dann habe ich wieder meine Arbeit verschwendet und so. Und ja, das ist eine ganz, ganz typische Sache, die man öfter mal hört, aber ja, es gibt keine verschwendete Arbeit. Jede Arbeit, die du gemacht hast, ist Übung. Alles, was du formuliert hast, hast du formuliert. Und das ist eine Fallacy, die braucht man eigentlich überhaupt nicht. Und
es ist übrigens auch so ein bisschen der Grund, also zumindest diese verschwendete Investition, Denkleistung ist übrigens auch der Grund, warum so viele Leute auf die Enden von langlaufenden Serien oft so kritisch reagieren. Weil je länger du deine Lebenszeit in diese Fernseh- oder Buchserie investiert hast, desto mehr bist du da rein investiert, dass das Ende deinen Erwartungen zu entsprechen hat. Womit ich jetzt nicht sagen will, dass es nicht auch ungut umgesetzte Enden für Geschichten gibt. Aber ne, es ist halt trotzdem eine interessante ein interessantes Phänomen, dass halt die Stimmen der Kritiker normalerweise lauter werden, je länger die Serie gelaufen ist oder je länger die Buchserie gelaufen ist, man weiß es nicht. Weil es halt so ist, du hast halt das Gefühl, du hast halt Lebenszeit in etwas investiert, was sich am Ende nicht gelohnt hat. Und das ist anscheinend ein sehr negativer Emotionsauslöser.
Genau.
Ich meine, ich kann das nachvollziehen. Weil, ne, also auch wenn man halt sich immer sagt, ja, nee, die Arbeit ist nicht verschwendet und so, je länger oder je schwieriger man an irgendwas gearbeitet hat, ne, desto mehr fühlt es sich trotzdem irgendwie so an, als hätte man sich das Leben gar nicht so schwer machen müssen, wenn man es dann am Ende irgendwie doch streicht. Die Sache ist halt, dass man sich vielleicht damit trösten sollte, dass man es trotzdem ja nicht für nichts gemacht hat. Beim nächsten Mal ist man einfach schlauer und macht sich das Leben vielleicht von Anfang an nicht so schwer. Oder auf andere Weise schwer, aber nicht mehr auf... Na, anyway, man sieht, was ich meine.
Genau.
Hoffe ich.
genau, das nächste ist Choice Supportive Bias. Es ist im Grunde nur so eine Geschmacksrichtung von den vorherigen Biases, die ich da hatte. Mhm. Aber es ist halt, wenn du... Heißt auch, wird auch gerne Post-Purchasing Justification genannt. Also wenn du dir gerade was gekauft hast,
also du hast was Teures gekauft und jetzt tut es dir leid, aber jetzt musst du jetzt ganz viele Rechtfertigungen finden, warum du es dringend gebraucht hast.
Genau, du müsstest halt im Nachhinein erklären, warum du diese Entscheidung getroffen hast, die sich jetzt irgendwie als doch nicht so geil herausstellt. Und das ist halt, ja, im Grunde willst du damit auch dein Investment rechtfertigen, aber du willst auch, und da kommt so ein bisschen der andere Flavor rein, du willst vor allem darüber hinwegtäuschen, dass du dich vor deiner Entscheidung eben nicht über alles so schlau gemacht hast, wie du hättest machen können. Und vielleicht hättest du es wissen können, dass das eine Scheißidee war, aber du hast es halt nicht und hast einen Fehler gemacht, aber das möchtest du ungern zugeben, wie das so ist.
Ja, wie gesagt, also gerade wenn es halt um Kritik annehmen und sowas geht, ist das, glaube ich, so ein bisschen der Punkt, wo man sich mit seinen Feedback Gebern oder Beta-Lesern, wie auch immer, zusammensetzen muss, um über jeden Kritikpunkt mal zu sprechen. Weil, ne, um sich halt auch selber zu hinterfragen, wenn man Dinge nicht umsetzen will. Weil, ne, wir haben ja eben gesagt, Dinge nicht umsetzen zu wollen, ist halt zulässig, weil am Ende des Tages ist es deine Geschichte und nur du entscheidest, wie diese Geschichte zu laufen hat. Aber auch in der Hinsicht finde ich es immer ganz interessant zu hinterfragen, habe ich denn tatsächlich einen guten Grund, dass ich das behalten will? Und ist es ein besserer Grund, als ich habe aber doch so viel für die Szene recherchiert?
Genau.
Weil, ja, das ist fein. Du hast vielleicht ganz viel Zeit und eventuell sogar Geld in irgendwie Bücher und Recherchematerialien und sowas investiert, aber trotzdem braucht diesen Exkurs über die Historie der nautischen Knotenbildung niemand in diesem Krimi.
Yep.
Ne, es ist halt...
Genau. Ja, dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen.
Das
nächste
schön.
Ist nicht unbedingt ein Bias, obwohl, also ich habe als Titel habe ich Salience da stehen, also Salienz, das heißt die Wahrnehmbarkeit. Das ist ein tolles Fremdwort, ich liebe dieses Wort. Und zwar bedeutet...
Es war mir auch neu, also ich habe jetzt ein neues Wort gelernt.
Schau an. Zwar ist die... Na, das zu starke Fokussieren auf Salienz, also die zu starke Fokussierung auf offensichtliche Sachen, auf die offensichtlichen möglichen Ursachen, auf die offensichtlichen möglichen Lösungen, führt halt dazu, dass weniger offensichtliche Sachen übersehen werden und halt weniger offensichtliche Ursachen und weniger offensichtliche Lösungen. Und das ist etwas, womit ich doch, so lange habe ich daran gelitten. Das habe ich auch schon mal erzählt, dass ich eben überlegt habe, okay, ich kann aber diese Dispo von diesem einen Charakter kann ich aber nicht machen, weil dieser andere, oder muss da was irgendwie aus der Vergangenheit des einen Charakters schreiben, damit der andere Charakter den Charakter trotzdem noch mögen kann, und dachte dann, ich muss diesen riesigen Umschrieb machen und bin ich auf die weniger offensichtliche Lösung gekommen, zu sagen so, vielleicht ändere ich einfach nur den Erfahrungshintergrund des anderen Charakters, so dass er einen Anknüpfungspunkt mit dem einen Charakter hat. Und es passiert mir immer wieder, dass ich irgendwie da sitze und mir denke so, oh, und dann muss ich das alles unarbeiten und das ist doch so viel. Und dann feststelle, wenn ich nur an ein paar ganz gezielten Stellen so ein paar kleine Schräubchen drehe und so die weniger offensichtlichen Sachen so ein bisschen umstelle, dann kriege ich genau den Effekt, den ich möchte, und brauchte aber dazu nicht diese riesigen Felsbrocken den Berg hochzurollen, die mir nachher sowieso auf den Kopf fallen, weil die Lösung überflüssig war und all sowas. Also ja, griechische Mythologie und so, lala. Ja, aber das ist halt auch was, das beim Überarbeiten sehr wichtig sein kann, dass auch wenn vom Feedbackgeber oder von der Feedbackgeberin für dich kommt, so, ja, probier doch dieses, jenes, welches, und es dann auch noch vielleicht jemand, der selber nicht schreibt und keine Ahnung hat, was er da sagt. Sie wussten nicht, was sie tun. Sie sagen, ja, änder doch einfach die Vergangenheit von diesem einen Charakter. Da musst du ja nur diesen Teil rausschneiden, da passiert ja nichts. Und du als Autorin weißt aber, wie viele Dinge damit verknüpft sind und was damit alles dran hängt, was da für Informationen drin sind, die du noch umverpacken musst, und was das irgendwie für eine Wirkung hat auch in der Geschichte und überhaupt die Wahrnehmung des Charakters und all diese Dinge. Und dann halt hin.
Ja, es hilft auch so ein bisschen.
Und halt nicht auf die offensichtlichen Sachen, in den offensichtlichen Sachen sich zu verbeißen, sondern mal zu überlegen, okay, was ist denn das eigentliche Grundproblem, dass eben das, was nicht so mit großen grünen Neonschildern und Blinklicht und so dasteht, sondern das, was ich eigentlich ändern will, was ich eigentlich erreichen will, was eigentlich stört. Und das hilft eben, über diesen Salienz-Bias rüberzukommen und das Offensichtliche mal offensichtlich sein zu lassen und nach den kleinen Dingen im Hintergrund zu gucken. Weil das kann einem sehr viel Zeit und Frustration ersparen.
Ja, beziehungsweise wenn man halt LeserInnen-Feedback bekommt, dann eben auch die Arbeit zu leisten, Feedback insofern zu hinterfragen, als dass jemand, der die Geschichte liest und selber nicht schreibt, vielleicht Dinge nicht unbedingt sofort offensichtlich für dich formulieren wird. Ja. Also ich hatte dieses Problem, was heißt Problem? Es war ja kein Problem. Ich musste halt nur irgendwie ein bisschen anders darüber nachdenken. Ich habe das Feedback bekommen, so in dieser Geschichte finde ich diese Figur halt irgendwie, die ist nicht richtig eingeführt. Ich lerne die nicht kennen, ich weiß nicht, was die soll und deswegen ist sie mir egal. Und in Band 1 war das ja mit dieser anderen Figur, war das ja viel besser gelöst. Die hatte ja viel mehr Zeit, irgendwie vorgestellt zu werden. Und das fand ich halt erstmal irritierend, weil ich halt dachte so, also nee, also was so die reine Seitenzahl angeht, die diese Figuren irgendwie an Backstory bekommen, wird Figur A sehr viel prominenter eingeführt als Figur B, die dir aber irgendwie bekannter vorkam. Weil von der erfahren wir eigentlich gar nichts. Aber ne, dann nochmal so ein Stück zurückzutreten, sich nicht auf das offensichtliche Problem zu konzentrieren, sondern sich zu fragen, ja, okay, aber worin entsteht denn der Eindruck? Also woher kommt das denn, dass der Eindruck entsteht, dass wir Person B sofort total gut kennenlernen, obwohl die von ihrer Backstory wir überhaupt nichts erfahren? Und Person A aber irgendwie den Eindruck erweckt, okay, die kenne ich überhaupt nicht, obwohl wir Seiten und Seiten und Seiten halt irgendwie erzählen, wer sie ist. Und musste ich mich halt fragen, woran das liegt. Und ich habe dann nachher herausgefunden, wahrscheinlich liegt es daran, dass ich im ersten Buch halt diese Person B, wie ich sie jetzt mal nenne, die wird halt eingeführt dadurch, dass sie ein sehr klares Problem präsentiert wird, das sie lösen muss. Und anscheinend funktioniert halt diese Problemlösungsstrategien zu entwickeln als Charakteristiko, also als Charakterisierungsmoment in diesem Fall, zumindest für diese Leserin, halt besser als so ein bisschen abstraktes, ja, und dann habe ich halt meine Kindheit in so einem Dorf verbracht, bla. Oder es fehlt halt einfach, und das war in diesem Fall auf jeden Fall richtig, habe ich dann so, ne, durch meinen Schritt zurück machen und abstrahierteres Denken und weniger auf dieses Offensichtliche zu fokussieren, habe ich dann halt festgestellt, ja, so dieses ganz klare Problem mit der Problemlösungsstrategie fehlt da einfach noch. Und diese Figur hat halt noch nicht so die klare Flugbahn. Und vielleicht kommt sie den Leuten deswegen schwammig vor. Yep. Oder zumindest kann es daran liegen, dass es halt irgendwie, dass so der Eindruck entsteht, so, ja, ich kenne die ja gar nicht. Aber naja, mit dem Kommentar, der sich halt auf das Offensichtliche bezogen hat, konnte ich halt erstmal wenig anfangen, weil er war halt faktisch erstmal irreführend. Weil da steht so, ja, wir haben ja so viel mehr Zeit mit der verbracht. Nee. Also, nee.
Wir haben Quality-Time mit ihr verbracht. Wir hatten tiefe Gespräche.
Ja, genau. Also Qualität und genau, nicht Quantität.
Wir hatten tiefe Gespräche über wichtige Dinge, bei denen du aktiv warst, anstatt so ein bisschen Smalltalk über deinen irrelevanten Hintergrund. Genau.
Ja, genau.
Ja. Oh. Sehr schönes. Vielen Dank.
Ja, ne? Genau. Auch wenn es ist natürlich irgendwie, weil Spoiler und so ein bisschen abstrahiert, aber ich hoffe, man hat trotzdem gesehen, was ich irgendwie...
Gehe ich mal von aus.
Was ich irgendwie meinte. Sollen wir den letzten Punkt zur Kritik und Überarbeiten noch machen und dann den Charakterkram, sage ich jetzt mal, auf den zweiten Teil beim nächsten Mal verschieben? Weil wir haben jetzt ungefähr eine Stunde 20, würde ich schätzen, wenn wir fertig sind.
Ja, ungefähr, ja.
Das würde ich denken, weil es ist halt auch ein relativ schwieriges Thema. Ich glaube, wenn wir jetzt noch 3 Stunden reden, dann wird das irgendwann alles so breiig und man weiß gar nicht mehr, was jetzt das eine und was
ja,
das andere
ist
war.
Ja, ist okay, habe ich nichts gegen. Finde ich gut.
Gut.
Okay, dann kommen wir zum letzten Punkt.
Mach mal, letzter Punkt
genau.
Für heute.
Bandwagon-Bias und Reaktanz-Bias, das sind so zwei entgegengesetzte Dinge, die ich beobachte, beobachte ich sie an mir selber eher weniger, aber die ich halt an anderen Leuten sehr beobachte, wenn es um weniger um Feedback geht, weil ich halt den Leuten kein Feedback gegeben habe, aber wenn es halt darum geht, wie man denn schreiben soll und wie man richtig schreibt und wie eine Geschichte richtig strukturiert ist und wie Genre schreiben geht und was der Leser will und sowas, hast du zwei verschiedene Herangehensweisen so im Extrem. Und das eine ist eben der Bandwagon-Effekt, das ist so der Mitfahrer-Effekt, dass die Leute sagen so, ja, das verkauft sich gut und hier sagt irgendwie dieser berühmte Autor in seinem Buch über das Schreiben sagt, dass das so muss und dann mache ich das halt auch so, weil Milliarden von Fliegen können nicht irren. Also esse ich jetzt auch mal ein bisschen was von dem Zeug, ohne zu wissen, ob das jetzt irgendwie Scheiße oder Kuchen ist. Und das ist halt unreflektiert und wenn es so einfach wäre, würde es wirklich jeder machen. Und es ist aber nicht so einfach. Mhm. Und Reaktanz ist halt genau das Gegenteil. Dass du sagst so, Dreiaktstruktur, ich brauche keine Aktstruktur. Heldenreise, pfeife ich drauf. Ich mache mein gänzlich eigenes Ding. Grammatik, Rechtschreibung, und irgendwie sowieso.
Zeilenkorrektur schränkt
genau, mein sowieso Feedback holen, ich weiß doch wohl am besten, was ich erzählen will. So, ne, ganz übertrieben, aber halt Reaktanz, dass man sich eben nicht auf das, wo andere Leute sagen, so hier, guck mal, das ist ein wertvoller Hinweis, das ist sehr hilfreich, achte doch mal da drauf, dass du sagst, Binsenweisheit, brauche ich alles nicht, weiß ich alles besser. Und das ist halt auch eine Möglichkeit, sich wunderbar ins Knie zu schießen, wenn man die Absicht hat, irgendwie veröffentlicht zu werden. Und klar, es gibt die wie hießen sie, die Postmodernisten, die irgendwie, weiß ich nicht, und überhaupt und so, aber ja, ich meine, gut, wenn man Postmodernist sein möchte, dann ist wahrscheinlich Reaktanz ein guter Ansatz. Aber wenn man eben so ein bisschen tatsächlich an der Qualität seiner Story arbeiten möchte, ist so eine automatische Reaktion nicht unbedingt hilfreich. Weil, ne, wie du sagst, man muss nicht jede Kritik annehmen, nicht jede Kritik ist gerechtfertigt, aber es ist eben auch nicht jede Kritik ungerechtfertigt. Und da so ein bisschen wieder zum Mittel und zum Durchschnitt zurückzukehren und zu sagen, okay, ich denke mal drüber nach und entscheide dann aber bewusst, was ich mache, ist der goldene Mittelweg. Im wahrsten Sinne des Wortes, zwischen diesen beiden Extremen.
Ja, es hat jetzt natürlich auch mit Kritik, also das geht ja auch schon so ein bisschen in die Veröffentlichungssparte rein, die wir dann beim nächsten Mal halt auch noch besprechen, weil wenn du was für deine eigene Schublade schreibst, kannst du quasi ja tun und lassen, was du willst. Du kannst prinzipiell sowieso immer tun und lassen, was du willst. Weil die meisten Schreibtipps wollen dir ja nicht erzählen, was du tun darfst, weil du darfst prinzipiell alles, sondern die wollen dir halt irgendwie so ein bisschen erzählen, wie du deine Geschichte für jemanden, der nicht in deinem Kopf wohnt, halt irgendwie einladender gestaltest. Mhm. Und darum geht's ja mehr oder weniger. Und halt so die Leute, also ne, Leute, die halt einen sehr formularischen, so in dem Genre arbeitest du halt irgendwie diese fünf Tropes ab. Stil propagieren, denken dabei wahrscheinlich, also meinen es wahrscheinlich gut, weil sie halt davon ausgehen, und es scheint ja so zu sein, dass halt gewisse Genre halt eine Leserschaft haben, die halt tatsächlich dieselben fünf Tropes immer wieder in anderen Geschichten erzählt haben möchte. Das ist ja auch prinzipiell kein Problem. Nur man sollte sich halt so ein bisschen reflektiert damit beschäftigen, ist es halt das, was ich will? Das klingt jetzt halt auch wieder so als wäre es halt einfach, aber ist halt so die Reichweitenvergrößerung mit möglichst geringem Arbeitsaufwand, ist es das, was ich mir vom Schreiben erhoffe? Mhm. Genauso halt der andere, ne? Ich will halt meine Kunst umsetzen, bla, ja, das ist total toll, und also das soll jetzt nicht sarkastisch klingen, das kannst du natürlich machen, aber auf der anderen Seite, wenn du halt möchtest, dass andere Leute an deiner Kunst halt auch Spaß haben, solltest du dich damit ein bisschen beschäftigen, wie du das so verpackst und so formulierst und vielleicht auch so ein bisschen den Erwartungen, zumindest so ein gewisser Erwartungshorizont anpasst, dass es die Leute halt nicht aussperrt. Mhm. Ne? Also man sagt ja, man im Sinne von, ne, sagt ja, man soll die Leser in den ersten Absätzen und Kapiteln und sowas in seine Geschichte einladen. Das ist halt so eine Herangehensweise, die muss man halt natürlich nicht haben, wenn man keine Leser haben will. Wenn man das nur für sich selber macht, dann kann man eine Geschichte schreiben, die nur verständlich ist für jemanden, der in deinem
Kopf wohnt. Oder das ist, wenn man gerne elitäres Pack als Leserschaft hätte.
Ja,
ich schreibe aber nur
für, ne, wie gesagt, das ist halt... Ja, da gibt es ja auch solche Leute, die halt der Meinung sind, sie schreiben nur für Germanisten, weil alle anderen sind eh zu dumm und der Pöbel liest sowieso zu viel, das verbildet den nur. Das sind ja alles solche Dinge, die sind wir leider irgendwie seit dem Mittelalter nicht mehr losgeworden. Aber, oder vielleicht sogar seit der Antike,
seit der
ich weiß
Erfindung
es nicht. Anyway. Aber auch da ist es halt so ein bisschen, es ist so ein bisschen der goldene Mittelweg und es hilft tatsächlich, wenn man sich reflektiert damit beschäftigt, weil irgendwann, wenn man, also das ist so ein bisschen die Sache, wenn man veröffentlichen will, dann werden das irgendwann Leute lesen. Und das ist beängstigend, ja. Aber das wird passieren. Und spätestens dann, wenn halt so die ersten lauwarmen oder tatsächlich irgendwie schlechten Rezensionen eintrudeln, die halt Dinge bemängeln, weil ihre Erwartungen nicht erfüllt wurden oder weil halt irgendwie ihnen irgendwas nicht gefallen hat in der Art und Weise, wie man seine Geschichte umgesetzt hat, hilft es extrem, und das kann ich aus mehr oder weniger eigener Erfahrung sagen, auch wenn jetzt 3-Sterne-Reviews das Schlimmste ist, was mir bisher passiert ist, das geht noch immer. Aber trotzdem waren da halt Sachen dabei, wo ich mir immer gesagt habe, ja, okay, es ist sehr schade, dass das die Erwartungen dieses Lesers oder dieser Leserin nicht erfüllt hat, aber ich habe es absichtlich so gemacht. Es ist mir nicht aus Versehen passiert. Ich habe das nicht aus Versehen irgendwie, ist mir da ein Flüchtigkeitsfehler durchgerutscht oder so, sondern ich habe das reflektiert und das war die Geschichte so, wie ich sie erzählen wollte. Ja, und dann wird's halt immer Leute geben, die das gut finden und dann wird's halt immer Leute geben, die sich das gerne anders umgesetzt gewünscht hätten. Ich meine, ich bin ja einer der schlimmsten Offender, wenn was das angeht, zu sagen, ja, die Idee fand ich super, aber die Umsetzung, ich hätte das ganz anders gemacht. Von daher darf ich mich nicht beschweren, wenn Leute das bei mir machen, tue ich auch nicht. Aber ne, es ist halt trotzdem, wenn man halt irgendwie so ein bisschen so die wenn man so ein bisschen die traumatische Erfahrung abmildern will, die halt so Leserfeedback darstellen kann, dann hilft es halt, sich bewusst zu sein, warum man Dinge tut und in vollem Bewusstsein zu sagen, okay, hier habe ich mich, an diese Konventionen habe ich mich gehalten, an diese Konventionen habe ich mich nicht gehalten und das, weil ich das nicht wollte. So, nicht weil ich ignorant war, sondern weil ich mir überlegt habe, nö, ich will das aber anders erzählen. Und dann hat man, glaube ich, so ein bisschen so einen ganz guten Mittelweg zwischen Milliarden von Fliegen und ihr seid alle doof gefunden.
Ja, ja, schön. Das hast du schön zusammengefasst. Guck mal, möchtest du jetzt noch ein Schlusswort sagen?
Ich habe was beigetragen. Ich soll jetzt das Schlusswort sagen.
Ich kann auch das Schlusswort
sagen. Ja, stimmt. Ich muss ja das Schlusswort sagen, weil du musst uns ja erzählen, worum es dann beim nächsten Mal geht, weil ich weiß, das kannst du ja besser, weil du hast ja die Liste.
Also ich würde jetzt einfach sagen, dass beim nächsten Mal geht's weiter. Wäre jetzt so meins gewesen, aber ja, ich meine, du kannst gerne ein schönes Schlusswort sagen, wenn du möchtest.
Ich stelle jetzt zum ersten Mal fest, wie schwierig das ist. Ich habe jetzt gerade so ein bisschen schlechtes Gewissen, dass ich das immer von dir
behalte. Nein, das passt schon. Soll ich? Ich kann auch, das ist in Ordnung.
Mach mal. Dann erzähle ich, worum es beim nächsten Mal geht, dann fühle ich mich besser. Ich möchte bei meinem Status quo bleiben.
Das ist okay. Ich hatte ja jetzt auch viele Folgen Zeit, mich daran zu gewöhnen, am Schluss noch irgendwas zu labern. Ja, wir hatten ja mal so eine Folge zum Thema Psychologie studieren für Autorinnen und Autoren. Stimmt. Genau, und die kognitiven Verzerrungen sind so eine der Punkte, die dann doch ein bisschen hilfreich sein können. Vielleicht nicht unbedingt beim Schreiben selber, jetzt beim aktiven Akt des Schreibens, wie schreibe ich eine Geschichte, sondern wie gehe ich mit den Fürzen meines eigenen Hirns um, wenn sie versuchen, im Wege dessen zu stehen, was ich gerne machen möchte. Und im Wege dessen zu stehen, was mir wichtig ist und was mir Spaß macht und dass ich mich selber gerne mag und dass ich okay finde, was ich schreibe und dass ich aber trotzdem in der Lage bin, mich weiterzuentwickeln, wenn ich das möchte und all diese Dinge. Und da ist halt, ja, ist halt Psychologie praktisch und ich hoffe, das konnten wir hier mal demonstrieren. Ja.
Außerdem haben wir ja jetzt dann zwei Folgen, die das quasi alles erklären und man muss dafür nicht unbedingt 8 Jahre studieren. Das ist ja
genau.
Auch
genau. Einfach diese 2 Stunden Podcast hören, dann braucht ihr keine Psychologie mehr zu studieren. Das ist total easy.
Also zumindest vielleicht für diesen Aspekt vom genau. Autorentum. Ja, also beim nächsten Mal, wenn ich das in der Liste richtig sehe, beschäftigen wir uns ja dann aber doch noch mal so ein bisschen darüber. Damit. Wie man tatsächlich so Mindfucks auch in die Erlebniswelt von Charakteren
genau,
einbauen
wie man,
kann.
Oder ich meine,
das
wie
haben
man
wir jetzt an einigen...
Entschuldigung, dass ich dich jetzt unterbreche, aber genauer gesagt, wie man halt solche Mindfucks ja. gegen die Leserschaft verwenden kann, um dazu zu führen, dass sie die Charaktere anders wahrnehmen, als sie eigentlich sind. Also um so ein bisschen,
genau.
so ein bisschen, also das ist vor allem auch für denke ich mal, für Thriller- und Krimi-Autoren und sowas ganz nett, aber... Ich denke mir, das ist im Allgemeinen ist es hilfreich, wenn man einen bestimmten Charakter auf eine bestimmte Weise wirken lassen möchte. Okay, sorry.
Ja. Mach weiter. Aber ich meine, das haben wir ja, also in der Folge heute haben wir das ja genau. auch immer mal wieder an verschiedenen Stellen halt so angebracht, dass halt natürlich diese ganzen Denkmusterfehler, denen wir selber unterliegen, können natürlich auch unsere Charaktere unterliegen,
genau.
weil wir... Ne, Charaktere ja normalerweise an dem Erleben von Menschen modellieren, egal ob es jetzt Menschen oder Meerjungfrauen oder Elfen oder mhm. was auch immer sind. Ne, ist natürlich das 1:1 übertragbar. Wenn ich dieses Problem bei mir selber feststelle, ne, schreib, was mhm. du kennst oder so, dann kann ich das natürlich auch diesen Aha-Effekt, dieses, ha, ich habe meinen eigenen Denkmusterfehler erkannt, kann man natürlich auch auf seine Charaktere übertragen. Aber damit beschäftigen wir uns dann beim nächsten Mal noch ein bisschen und dann gehen wir beim nächsten Mal auch noch mal so ein bisschen auf die ganzen Sachen ein, die halt einem so, die auf einen so einprasseln, wenn im Sinne von falls man denn veröffentlichen will und was da so passieren kann. Das geht ja dann noch so ein bisschen über Kritik annehmen hinaus, weil es eine andere Situation ist mhm. und überhaupt. Das wird auf jeden Fall spannend und ich bin jetzt nach dieser Folge auch sehr positiv gestimmt, dass ich auch beim nächsten Mal noch ein bisschen was finde, wo ich einfach wieder mal einfach...
Siehst du, habe ich doch gesagt. Ja,
juhu.
Ja.
Ja. Es wär auch zu schön gewesen, wenn ich mal eine Folge gehabt hätte, wo ich einfach mal die Klappe
ach
halten
du.
Kann.
Ja, man wird noch träumen
aber, dürfen. Ja, ach du, ich höre mich einfach zu gerne reden. Ach, das wird
du hast Zeit ja auch eine schöne mehr. Stimme.
Ah, genau. Oh. Anyway, bevor das jetzt noch weitergeht, würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Ciao.